Wir hören einen Text aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel, vom 35. bis zum 42. Vers. Des anderen Tages stand abermals Johannes der Täufer, und zwei seiner Jünger. Und als er sah Jesum wandeln, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das ist verdolmetscht Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht's. Sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesu nachfolgten, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht der Gesalbte, und führte ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das wird verdolmetscht ein Fels. Ich möchte, lieben jungen Freunde, über diesen Text sprechen, indem ich ihn überschreibe: die Kettenreaktion der göttlichen Einladung: komm mit, sei dabei, mach mit, stehe auf, folge mir nach, glaube mir, sei getrost, vertraue mir, liebe mich. Und dergleichen mehr könnten wir nun hier sagen. Komm mit, das ist der Ruf, das ist die Folge, die wir eingehen dürfen auf das Wort Jesu Christi. Oh, es sind viele Angebote in dieser Welt. Es sagen viele zu dir: komm mit. Sie laden dich ein zu diesem und jenem. Sie sagen: folge der Meinung und jener Ansicht. Folge der Weltanschauung und der Ideologie. Folge der Partei und einer anderen. Sei einmal rot und einmal braun. Versuch's mit diesem und versuch's mit einem anderen Mittel. Es kommen nicht zuletzt die Großangebote der Religionen, der Weltreligionen und ihrer Vertreter, ihrer vorbildlichen Vertreter. Leute, die sehr oft sehr, sehr, sehr fein sind in Bildung und Art und die nicht zuletzt auch ein ernstzunehmendes religiöses Leben führen, oft eine sehr hohe Ethik haben, manchmal eine höhere Ethik, eine bessere und sinnenfälligere Verhaltensweise als manch einer derer, die sich da zu dem Christus zählen, die sich zur Christenheit zählen lassen. Schauen Sie, ich möchte Ihnen anhand dieses Textes sagen: Der Johannes der Täufer hatte zwei Jünger. Wenn Sie so wollen, eine kleine Gemeinde. Und als er Jesus Christus sah, da hat er seine beiden Jünger losgelassen. Wenn Sie mich fragen, welche Aufgabe die Kirche, welche Aufgabe die Gemeinde, welche Aufgabe die verschiedenen Denominationen haben, Kirche, Freikirche, christliche Verbände, CVM, EC, junge Gemeinde, CP und so weiter und so weiter. Mädchenkreise, Bibelkreise, Taschenbibelbund, Bibellesebund. Und wir könnten nun eine unheimliche Menge aufzählen. Wenn Sie mich fragen, welche Aufgabe wir da haben, ob wir wohl an uns denken sollen, ob wir unsere Gruppen vergrößern, ob wir unsere Leute festhalten sollen, vielleicht den einen begabten Mitarbeiter, den wir haben, vielleicht den einen treuen Mann, das eine treue Mädchen, vielleicht den einen nun guten Pastor, den wir da gewonnen haben für unsere Gemeinde, den einen, der wirklich klar steht, sollen wir den nun abgeben, sollen wir den nun loslassen? Oder sollen wir nicht eigentlich nun erst einmal auch an uns denken, an unsere Gemeinde, an unsere Gruppe? So muss ich sagen: nein. Das Erste, was wir zu tun haben in dieser Welt, ist, von uns wegzuweisen auf Jesus Christus. So wie Johannes der Täufer mit seiner ganzen Existenz auf diesen Jesus Christus hinweist. Nichts anderes will als der Herold seines Kommens sein, als der Ausrufer der einen Tatsache, dass in diesem Jesus Christus Gott den Mann gesandt hat, auf den er alle Sünde legt, ein für allemal, damit wir davon rein und frei werden, damit wir das Gepäck los werden, damit wir wieder aufrecht gehen und stehen können, nicht wahr? Und so weiter. Schauen Sie, dieser Johannes der Täufer gibt seine zwei Leute frei. Er gibt sie nicht frei an irgendwelche Leute.
an irgendeine Lehre, an irgendeine Meinung, sondern er gibt sie frei an den Sohn Gottes. Er bindet sie mit ihrem Gewissen an diesen Sohn Gottes. Er möchte, dass sie sich auf den Weg machen, auf die Füße machen, diesem Jesus Christus nach. Schauen Sie, lieben Eltern und lieben Freunde, liebe Lehrer, Pastoren, Prediger, liebe Christen, die wir eine missionarische Aufgabe verfolgen. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass der Gemeindeegoismus, der Gruppenegoismus uns so unheimlich im Wege steht, dass wir mit dem Egoismus in allen seinen Schattierungen, Formen und Erscheinungsweisen so sehr zu kämpfen haben und dass die Leute dann auch die Absicht spüren und furchtbar verstimmt sind, wie Goethe ganz recht sagt, und die auf diesen Punkt hin verstimmt sind, wenn sie merken, wir wollen nur Proselyten machen für unsere Gruppe, wir wollen nur, dass unsere Gemeinde wachse, dass unsere Stühle besetzt werden, nicht wahr, und dergleichen egoistische Ziele. Viele mehr. Oh nein, wir wollen alle, jeder an seinem Platz und jeder in seiner Art, dem Jesus Christus dienen und dem Nächsten. Und der beste Dienst, den wir tun können, freilassen, freigeben. Unsere Methode, unsere Lehre, unsere Tradition, unsere Sitten und Gebräuche, unsere Art und Weise des Christseins, über lange Zeit gepflegt und erhalten, Tradition und Konvention bis in diese Tage. Wir wollen sie nicht wegwerfen, wir wollen sie nicht verachten, aber wir wollen nicht der Meinung sein, dass nur dieser Stil der Frömmigkeit der einzige sei, wonach nun alle anzutreten haben, wenn sie echt und recht sein wollen. Und nein, lieben Freunde, ich glaube, sagen zu dürfen, Jesus Christus ist echt und recht. Und wer sich mit diesem Jesus Christus verbindet und verbinden lässt, der wird unter Umständen zu einer ganz neuen Stil- und Spielart christlichen Lebens auf dieser Erde in dieser Zeit finden. Angemessen vielleicht den Forderungen eines wissenschaftstechnischen Zeitalters, wissenschaftlich-technischen Zeitalters. Angemessen all den Forderungen unseres Alltags auf so mancher Weise verändert im Gegensatz zu dem Jahrhundert vorher und zu den Jahrtausenden, die die Christenheit hinter sich gebracht hat. Schauen Sie, der Johannes der Täufer gibt seine Jünger frei. Und als er diesen Jesus wandeln sieht, da sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist die Botschaft, die wir haben für eine schuldbeladene Welt. Das ist eine Botschaft, die wir haben für eine Welt, die voller Vergeltungsabsichten, die voller Gesetze ist und voller Strafmaßnahmen von Mann zu Mann und von Volk zu Volk, die letztlich das Problem Mensch und Schuld und Sünde und Verbrechen nur mit Waffen zu lösen vermag, nur mit Strafen. Hier haben wir die frohe Botschaft einer ganzen Welt zu verkündigen, wie wir es eben in dem Wort hörten. Nicht nur für unsere Sünde, nicht nur für die Sünden der Gemeinden ist Jesus Christus gestorben, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Und das haben wir weiter zu sagen, dass da einer ist, der nicht zurückschlägt, dass da einer ist, der nicht vergilt, dass da einer ist, der keine Rache übt, dass da einer ist, der keine Vergeltung, sondern Vergebung praktiziert, Vergebung möglich macht, indem er sich selber hingibt unter das Todesurteil. Und die zwei Jünger, die hörten ihn reden, so fängt ja Glaube an, an diesen Jesus Christus. Sie hörten ihn reden, sie hörten die Botschaft, sie hörten eine Predigt und dann folgten sie dem Jesus nach. Sie folgten dem Wort ihrer Eltern, sie folgten dem Wort eines Pastors, eines Lehrers, eines Katecheten, sie folgten vielleicht dem Wort eines Zeitungsartikels, einer Radio- und Fernsehbotschaft, sie folgten vielleicht dem Wort, das sie hier gelesen haben, sie folgten. Sie praktizierten Nachfolge bis in diesen Abend hinein. Die zwei Jünger hörten ihn also reden, folgten dem Jesus nach und man möchte meinen, nun sei doch der Zweck erreicht. Und da ist der Jesus und er ist nicht zufrieden. Und da ist Gott durch ihn und er sieht tiefer und lässt sich nicht täuschen durch das formale Christentum, zu dem wir mehr oder weniger alle gehören. Ich habe in diesen Tagen sehr hart über diese Dinge gesprochen und nicht etwa, weil ich meine Kirche nicht liebte und nicht etwa, weil ich sie hier alle verdammen wollte und mich hier alleine rausstreichen und nicht etwa, weil ich eine Lust hätte am Zerstören. Aber, lieben Freunde, ich habe einen Auftrag als Prediger, wie der junge Jeremia ihn bekommen hat, zuerst einmal zu zerstören und zu zerbrechen und zu verstören sogar, die Menschen so durcheinander zu bringen, dass sie nicht mehr wissen, ja, was ist denn jetzt Christsein? Ich habe doch gedacht, es wäre schon Christsein, dass ich meine Hände falte und dass ich da zur Kirche gehe und dass ich da meine Bibel lese habe. Und ich habe gedacht, das sei schon Christsein, dass ich da die Lieder mitsingen kann und weiß, wann ich aufstehen muss und mich setzen beim Gottesdienst, nicht wahr? Ich habe gedacht, das sei schon Christsein, dass ich da wenigstens zu Weihnachten dabei bin und dass ich mich habe taufen und konfirmieren lassen und dass ich mich auch christlich trauen lasse und meine Kinder dann auch hintrage, nicht wahr? Ich habe gedacht, das sei es schon. dass ich zur Institution und Organisation gehöre. Und dann plötzlich sagt mir da einer, das ist es aber noch nicht. Das ist alles das, was man übernehmen, was man lernen kann, was man umsonst haben kann. Alles Christliche, aber ohne Christus. Alle Gaben, aber ohne den Geber. Alles genommen, nicht wahr, aber sich nicht nehmen lassen. Von diesem Jesus Christus in die Hand nehmen lassen. Dass er sei der Herr, dass er sei der, der zu sagen habe, dass er der sei, nachdem ich frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Schauen Sie, dieser Jesus Christus, er sieht sie nachfolgen. Er sieht sie formal zu ihm kommen. Dann dreht er sich um und dann spricht er zu ihnen. Bis dahin haben vielleicht Vater und Mutter gesprochen. Bis dahin vielleicht irgendwelche Theologen, Pastoren, Prediger und Evangelisten. Bis dahin vielleicht irgendein Mensch, auf den du dich begeisterst. Und sie merken ja, das ist gar nicht so schwer, sich zu begeistern und begeistern zu lassen. Ich weiß sehr wohl um diese Gefahr. Schauen Sie, und dann dreht sich Jesus um und fängt an, mit diesen Leuten persönlich zu sprechen. Und wenn es zu dieser persönlichen Zwiesprache mit Jesus nicht gekommen ist, dann bist du christlich, aber kein Christ. Jesus wendet sich um und sieht sie und spricht zu ihnen, was suchet ihr? Was sucht ihr denn, wenn ihr zu mir kommt? Wenn ihr in die Kirche kommt, wenn ihr in den Tempel geht, wenn ihr in eine solche Versammlung kommt, was sucht ihr denn? Ein bisschen Pflege vielleicht der Religiosität, ein bisschen Singsang und gute Kameradschaft, vielleicht eine neue Stil- und Spielart von Gottesdienst, vielleicht einen außergewöhnlichen Redner oder eine außergewöhnliche Story, vielleicht irgendwelche Sensationen, Dinge, die in die Augen fallen. Schauen Sie, lieben Freunde, es wird mancherlei gesucht. Einige suchen bei diesem Jesus den Frieden und die Freiheit und die Freude und die Gerechtigkeit. Und sie suchen alles bei ihm, jawohl, aber ihn selber suchen sie nicht. Und sie wundern sich dann, wenn sie trotz der Vokabeln von Frieden und Freude und Freiheit eben alles haben, nur die Sache selber nicht. Die man nämlich nur in der Person Jesu Christi haben kann. Und mit ihm hat man dann Frieden, Freude, Freiheit. Mit ihm sind das dann keine theologisch exakten Formulierungen mehr und alleine Formulierungen, sondern dann hat das Inhalt, dann hat das Gewicht, dann ist da was drin, dann ist da was dahinter, dann sind da nicht nur Phrasen. Schauen Sie, Jesus wendet sich um und spricht mit ihnen und fragt sie, was sucht ihr? Das heißt, er überwältigt sie nicht, er zwingt sie nicht, er überfährt sie nicht, er vergewaltigt sie nicht, nicht wahr? Er macht das nicht, nicht wahr, dass er mit irgendwelchen Erziehungsmethoden oder mit irgendwelchen Zwangsmitteln Herrschaft ausübt, die der andere mit Gewalt nicht will. Er bietet sie an, diese Herrschaft. Er bietet sie an, diese Liebe, diesen Heiligen Geist. Er bietet ihn an, diesen Weg, den Start, das Ziel. Alles das, aber zwingen? Nein. Mit Gewalt? Nein. Mit dem Knüppel? Nein. Nein, mit dem Knüppel ist noch keiner Christ geworden. Sonst hätte ich hier die Tage nicht gepredigt, sondern wäre mit dem Knüppel rumgegangen, nicht wahr? Schauen Sie, Jesus sieht sie nachfolgen und spricht zu ihm, was suchet ihr? Und jetzt antworten diese Männer. Jetzt geben sie Auskunft darüber, was sie wollen. Und sie sagen ganz klar, Meister sagen sie, Rabbi sagen sie, wir möchten ja nicht irgendwas von dir. Wir möchten dich. Wir möchten dich nicht also nur in der Öffentlichkeit erleben. Wir möchten auch nicht nur eine tolle Rede hören. Wir möchten auch nicht irgendwelche Zeichen und Wunder sehen. Wir möchten auch nicht miterleben, wie du eine Bergpredigt hältst, wie du große Massen versammelst, wie du einen Haufen von Hungrigen und Durstigen versorgst. Nein, nein, wir möchten gerne da sein, wo du zur Herberge bist, wo du wohnst, wo man dich ganz persönlich kennenlernen kann. Schauen Sie, Freunde, wenn heute die Menschen uns Christen so fragen würden, wenn uns die Menschen heute als Christen so beim Schlips richten und würden von uns nicht irgendwas haben wollen, eine Antwort auf unsere Fragen und theologischen Vortrag, ein Referat, nicht wahr, und was man alles so von der Kirche verlangt, hier eine Hilfe und da ein gutes Wort und da eine Trauung und eine Beerdigung, na, sie wissen ja, da mal ein Haus besuchen, sondern wenn dann von uns verlangt würde, wo bist du denn zur Herberge, wo wohnst du denn wirklich? Und sie wissen ja um diese Schizophrenie, um diese Diskrepanz, um dieses irre Gespaltensein zwischen dem, was wir auf dem Katheder und der Kanzel sagen und zwischen dem, was in unserer Wohnung passiert, was in unseren geheimsten Räumen, Lebensräumen passiert. Wenn da einer hingucken könnte von unseren Gästen, dann würde er vielleicht rückwärts rausgehen.
Frage mich ernstlich, wenn heute Abend irgendeiner deiner Nachbarn da sagt, du sag mal, wo bist du denn nun zur Herberge? Wo wohnst du denn nun? Wie sieht denn dein Christsein aus? Kann ich da mal jetzt mitkommen? Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer nicht so antworten könnte wie Jesus Christus, der sofort auf diese Bitte sagt, kommt und seht's! Kommt mit und schaut euch das an! Ich bin bereit, das Visier herunterzulassen. Ich bin bereit, euch in meine geheimste Kammer zu lassen. Alle Türen zu öffnen, alle Fächer aufzuziehen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich spiele kein Doppelspiel, sagt dieser Jesus Christus mit dieser prompten Einladung. Ich frage mich ernstlich, ob wir solche prompte Einladung aussprechen können. Ob wir nicht vielleicht, wenn unser Nachbar das fordert, wenn ich sagen müssen, ja, also Mensch, entschuldigen Sie bitte, ist ja die Zeit schon vorgeschritten. Also heute passt's nicht. Und im Stillen denkt man, nee, wenn ich ihn jetzt mitnehme, wenn er meine Unordnung zu Hause sieht, nicht wahr? Ich habe noch nicht mal abgewaschen seit 3 Tagen, ne? Aber Skat haben wir schon geklopft, ne? Ja, ja. Ja, nein, also das geht nicht. Also ich habe Verständnis nicht, weil man muss viel arbeiten und ist müde und so. Auf Wiedersehen, alles Gute, Gott segne Sie, ja. Ja, Sie wissen ja, was wir alles so für Phrasen machen, ne? Um den anderen nur ja nicht ranzulassen an unsere Existenz. Und wenn wir erfahren, der Pastor kommt, ei, wie wird da aufgeräumt, wird die Bibel da geputzt, der Staub abgefegt, nicht wahr? Und schön auf den Tisch gelegt und wurde mir noch ein Kerzchen noch angesteckt, nicht? Und dann meint man, jetzt sei alles in Ordnung, nicht? Meine lieben Freunde, vorsichtig, vorsichtig. Könnt mir vorstellen, dass manch einer, wenn er gefragt würde, wo bist du zu Herberge, kann ich mal mitkommen, wann kann man dein Christsein sehen, die Auswirkung deines Christseins zu Hause, kann ich mal lieber Ehemann mit deiner Frau sprechen? Kann ich mal lieber Prediger mit deiner Frau sprechen? Lieber Evangelist Wolfgang Düb, kann ich mal deine Frau fragen, wie dein Christsein zu Hause aussieht? Da oben auf der Kanzel hast du ganz schön getönt und auf die Pauke gehauen, du. Wie sieht's denn da aus, zu Hause? Sprichst du da auch so schön? Und sprechen, na ja, das glauben wir dir ja noch. Aber wie sieht's denn aus, eine Etage tiefer, vom Mund zu den Füßen? Ja, meine lieben Freunde, und dann wird's ja kritisch bei den meisten. Und dann wird's ja auch kritisch bei mir, nicht wahr? Dann sind ja da so mancherlei Probleme, die man nicht mit jedem besprechen kann. Die man nicht jedem zeigen darf. Ach, das ist ja nur einer, der das kann. Sofort sich öffnen. Sofort sich hingeben. Sofort sich bereitstellen. Nicht wahr? Schauen Sie, wenn wir den Wissen, der kommt, besucht, dann wird ja alles verändert. Ein nettes Gesicht gemacht. Sonntagsanzug, Sonntagsgesicht. Und oh, oh, oh. Und dann sind wir ja fromm. Dann sind wir ja überfromm. Dann triefen wir ja vor Frömmigkeit. Nicht wahr? Dann wird ja vorm Essen und nach dem Essen und mittendrin nochmal gebetet. Und dann noch ein Lied gesungen. Und die Kinder, die gucken sich alle blöd an. Haben wir doch sonst nicht gemacht. Nicht wahr? Oh, wei, 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 wei. Das nennt man ja christliches Theater, nicht? Ja. Schauen Sie, ich könnte das nun noch weiter ausführen, aber Sie können es ja selber fortsetzen. Dieses Doppelspiel, das wir treiben. Die Rolle, die wir spielen und sind nicht drin. Schlechte Schauspieler. Schauen Sie, da kommt der Jesus und sagt, kommt und seht's. Die Einladung, komm mit. Sei dabei, schau dir das an. Wenn die uns zu sehen kriegen, ei, mei, ich glaube, die gehen rückwärts. Wenn die in unsere Gemeinde kommen, wenn die unsere Probleme sehen, unsere Streitigkeiten, wie, wenn sie das erfahren, das heimliche Wort über den Bruder und was wir über den Pastor sagen, der Pastor über seine Gemeinde und so weiter, oh, wenn wir das alles erfahren. Nein, man geht dann rückwärts, wirklich. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, es gibt keine perfekte Kirche. Gäbe es eine perfekte Kirche und ich käme da hinein, dann wäre sie nicht mehr perfekt. Oder du kämst hinein, dann wäre sie nicht mehr perfekt. Nobody is perfect. Jesus Christus allein. Das müssen wir auch noch festhalten. Wenn da die Leute sagen, na ja, die Kirchlichen, die Kirchspringer da, die sind ja auch nicht besser. Vollkommen richtig, wir sind auch nicht besser. Wir sind nur begnadigte Sünder, weiter gar nichts. Sünder sind wir auch, du. Verlass dich drauf. Brauchst du gar nicht so scharf hingucken, siehst du so schon. Jesus wendet sich um, spricht mit ihnen, bewirkt die Nachfolge, lädt sie ein auf ihre Bitte, wo bist du zur Herberge, und sagt, kommt und seht. Und dann heißt es, kurz und zackig, das ist ja beinahe wie beim Cäsar, kam, sah, siegte, nicht wahr? Dann heißt es ganz kurz, sie kamen und sie sahen, und dann gingen sie rückwärts raus. Nein, dann blieben sie. Wo sind die Zehntausende und Aberzehntausende getaufte und konfirmierte Jugendliche? Wo sind die Christen katholischer oder evangelischer Kirche? Wo sind die vielen, vielen Menschen, die auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind? Wo sind sie, kann man sagen, wo sind sie? Schauen Sie, es ist nicht zuletzt der berühmte Kierkegaard, der einmal sagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe werden. Da kann es nicht nur in Konventionen und Traditionen gehen. Wo einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Christentum ist Brandstiftung. Ganz Opfer auf dem Altar Gottes. Diese Männer waren bei Jesus. Und was sie da gesprochen haben, wie da ihre Unruhe zur Ruhe kam,
wie da das Feuer des Heiligen Geistes sie läuterte, was sie an seelsorgerlicher Aussprache hatten, was sie an Geheimnissen mit dem Satan dort in dieser Herberge Gott verrieten, Gott preisgaben. Das, meine lieben Freunde, das finden wir nicht geschrieben. Oh, Jesus Christus ist wie ein Grab für unsere Sünde, in das hinein unsere Sünden und Verbrechen und unser Versagen und unser Doppelspiel begraben wird und nicht mehr rauskommt. Aus diesem Grab unserer Sünde, die des Todes ist, kommt nur Jesus raus, wenn's recht kommt. Wenn du da wieder rauskommst und mit deiner alten Schwachheit rauskommst und mit deinen Leichentüchern rauskommst und mit all dem Gestank, der damit zusammenhängt. Lieber Freund, was soll's? Wenn du festhältst dein Gestern und Vorgestern, wenn du dich nicht befreien lässt zu dem, wozu Gott dich befreien will. Lassen Sie mich Ihnen dieses Bild zeigen. Groß genug hoffe ich, dass Sie es alle sehen können. Das ist eine Feder. Wenn Sie wollen, eine Lebensfeder. So sind wir ja eigentlich. So. So wenig. So klein. So bedrängt und bedrückt. So voller Angst und Enge. So sind wir, wie wir eigentlich gar nicht sein sollen. So undurchsichtig, so finster, so verschlossen, nach außen so zu und so verrammelt und so bockig und stockig und so auf Sprung stehend, nicht wahr? Schauen Sie, Jesus Christus möchte den Druck, der da auf Ihnen lastet, in der geheimen, stillen Seelsorge, von der niemand etwas zu erfahren braucht, außer er und du. Er möchte dich befreien. Er möchte dir den Druck wegnehmen. Er möchte dich zu einem durchsichtigen, klaren, durchschaubaren Menschen machen. Zu einem, nicht wahr, der da ist wie ein offener Brief, zu lesen für jedermann. Zu einem, der da durchleuchtet und durchscheint, in dessen Antlitz man auch das Antlitz Jesu aufleuchten sehen kann, wie Paul Schütz das in seinem Buch, Warum ich noch ein Christ bin, mal geschrieben hat. Meine lieben Freunde, zu solchen Menschen, zu solcher Größe möchte uns Gott befreien, indem er uns die Sünde wegnimmt, die Last wegnimmt. Aber nun nicht nur unsere. Nun nicht nur unsere. Das ist sehr wichtig. Nicht wahr? Wo einer Christ werden soll, muss Unruhe werden. Und wenn du zur Ruhe gekommen bist, dann nicht, um dich hinzusetzen und zu genießen, sondern jetzt die anderen in Unruhe zu bringen, ihnen ein Gewissen zu machen, ihnen ein Wissen auch zu vermitteln. Das eine Wissen, nur das eine. Schau, wie es hier weitergeht. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten, und das kann jetzt heißen, die vom Pastor, von der Mutter, vom Vater, von irgendeinem Prediger hörten, von diesem Jesus, und die nun erst einmal einem menschlichen Wort folgten, erst einmal dem geschriebenen Wort, den menschlichen Schriftzeichen, nicht wahr, in das hinein oder in die hinein verpackt Gottes Wort zur Sprache kommt, die nun erst einmal vertrauensvoll Schritt für Schritt taten und dann Schritt für Schritt erkannten, hier ist Gott, hier spricht nicht nur ein Mensch, hier sprechen nicht nur Apostel, Propheten und sonstige Leute, irgendwelche Menschen irgendwelcher Zeit, sondern hier spricht Gott durch diese Leute. Hier kommt mir eine Wahrheit entgegen, in der ich mich wiederfinde, in meiner Verdammnis und in der Begnadigung, die ich so ersehne, in diesem neuen und in dem alten Leben, nicht wahr? Von dem einen befreit und zu dem anderen berufen. Schauen Sie, jungen Freunde, da braucht's doch nun keine Befehle mehr. Da braucht's doch jetzt nicht den Ellbogen in die Rippen. Tu doch mal endlich was und nun mache doch mal was und nun sage es doch weiter. Hier sind Leute beschenkt worden mit der Vergebung durch diesen Jesus Christus und dann gehen sie nach Hause und der Erste, dem sie begegnen, der kriegt davon was mit, dem erzählen sie das. Da kommt einer aus der Kirche, da kommt einer aus der Versammlung, da kommt einer aus einem Gottesdienst, da kommt einer aus der Evangelisation. Er kommt nach Hause und trifft dann als Erstes seinen Bruder, seine Schwester, seine Mutter, seine Oma, ich weiß nicht wen, irgendeinen lieben und verwandten Menschen, die sieht man ja meist zuerst, nicht wahr? Und dann erzählt er ihm, oh du, ich habe ein ganz neues Auto gesehen, ganz tolles Auto, gibt's noch gar nicht, du unwahrscheinliche Karre, sagenhaft flott, nicht wahr? Das musst du gesehen haben, du komm mal mit, ich zeig dir das mal, nicht? Und ein anderer kommt nach Hause und sagt, du meine Güte, du, ich habe einen Film gesehen heute, du, nicht war Rolf Töring, ein Schuss, drei Tote, nicht wahr? Das Ding musst du gesehen haben. Was, hast kein Geld, bezahle ich für dich die Kinokarte, nicht? Sie wissen doch selber, nicht, wozu wir dann einladen. Oder es kommt einer aus der Predigt nach Hause und sagt, Mensch, war der Pastor langweilig, Kerl ist der blöd, nicht wahr? Sorge eine Phraserei, immer nur die Bibel, die Bibel, die Bibel, nicht wahr? Und mit seinem Jesus da, meine Güte, was soll ich denn damit, nicht? Und dann wird kritisiert und wird gehetzt und wird kaputt gemacht und man merkt gar nicht, dass weder die Bibel noch die Predigt schließlich dazu da ist, sie zu kritisieren, sondern sie sind dazu da, dass wir kritisiert werden dadurch, wie Kierkegaard das einmal richtig sagt. Sie merken nicht, dass sie sich den Segen nehmen, dadurch, dass sie nur kaputt machen und ablehnen. Schauen Sie, dieser hier, der eine von den beiden Männern, der eine von den beiden der von Johannes gehört hat und beim Jesus war, den nachfolgte in die Herberge, in das verborgenste Verhältnis, Liebesverhältnis, Lebensverhältnis, der kommt nach Hause und dann trifft er seinen Bruder, Simon, den Petrus, nicht wahr? Und dann spricht er mit ihm und dann sagt er ihm nicht irgendetwas, sondern er sagt ihm aus vollem Herzen, nicht wahr? Wir haben den Messias gefunden. Meine lieben Freunde, ich frage Sie, was haben Sie in diesen Tagen gefunden? Das werden die Leute hier in Bünden und Eniglow, in Ihren Familien und Fabriken, Sie werden es merken, ob Sie hier was gefunden haben. Sie werden es merken, dass Sie da etwas Neues haben, dass Sie eine neue Liebe haben, ein neues Leben haben, einen neuen Anfang haben. Sie werden davon übersprudeln. Wenn das Herz voll ist, wird der Mund übergehen. Es werden Ihre Nachbarn und Verwandten und Bekannten, Sie werden es merken, dass da ein neues ist. Und wenn da nichts zu merken ist, lieber Freund, dann möchte ich behaupten, warst du nicht aufmerksam genug. Wenn du da nicht von gepackt bist, so sehr, dass dir der Mund überfließt, dann stimmt da irgendwas nicht. Ach, gewiss kann nicht jeder eine Rede halten und nicht jeder einen Vortrag. Gewiss nicht kann das nicht jeder so perfekt sagen und so einwandfrei und ohne Fehler. Meine Güte, sag es stotternd meinetwegen, sag es im falschen Deutsch meinetwegen, aber sag es weiter, wir haben. Denn die ganze Welt fragt nach etwas, das man haben kann, das man sein kann. Sie schaut aus danach, denn sie muss ehrlicherweise zugeben, wir haben nichts mehr. Wir sind pleite. Wir sind am Ende. Unsere Werke sind am Ziel, aber wir selber sind mit uns selber am Ende, sagt ein Ostzonaler, ein mitteldeutscher Dichter, Wolf Biermann. Die Welt, die haben wir verändert, aber nicht uns selber. Mit unseren Werken sind wir am Ziel und mit uns selber sind wir am Ende. Eve of Destruction. Es ist alles am Zerspringen. Es ist alles am Kaputtgehen. Die Welt, die ist kaputt, singt Bill Ramsey. Und er hat so humorvoll, er das meint, im allerletzten eine ganz tiefe, ernste Wahrheit ausgesagt. Und in diese kaputte Welt hinein, die nichts mehr hat, die auch nichts mehr zu sagen hat, die sprachlos ist, ob der Zustände und Tatbestände, nicht wahr, die jetzt noch rausholt, was sie rausholen kann, die noch die letzten Stunden lebt und tobt, denn morgen sind wir tot. Danach ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang. Diese sprachlose Welt muss es erfahren. Wir Christen haben nicht irgendetwas, was alle anderen auch haben, nicht Tanz in der Gemeinde und nicht Jazz, Gottesdienst in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, was wir sonst noch alles in der Gemeinde so haben und meinen anbieten zu müssen, sondern wir haben den Messias gefunden, den Herrn und Heiland der Welt, der nun auch unser Heiland und unser Herr ist. Und das jetzt nicht als süßliche, tränenweiche Vokabeln, nicht wahr, sondern als eine Haltung, glasklar und durchschaubar, als eine Freundlichkeit und Güte, ein Entgegenkommen, eine Bereitschaft zu dienen dem Nächsten. Schauen Sie, das ist es, dieses große Komm mit von Jesus ausgesprochen, spricht jetzt der Bruder dem Bruder zu, komm mit du, wir haben, gucken dir an. Und dann nimmt er seinen Bruder bei der Hand und dann führt er ihn und verführt ihn nicht. Er führt ihn zu Jesus. Und Jesus sieht dann diesen Mann und spricht genauso, wie er zu den ersten beiden gesprochen hat, nun auch zu den nächsten und dann wieder zum nächsten. Es ist wie bei einem Stafettenlauf. Einer gibt dem anderen das Feuer weiter, die Fackel weiter. Meine lieben Freunde, es fehlt uns nicht so sehr wie dieses Feuer. Wir haben alles. Es kommt mir vor wie eine Einbrecherbande, nicht wahr, die alle Werkzeuge hatte, Gasflaschen, alles. Und da stand der Tresor und dahinter war Geld. Sie hatten alles, jawohl, die besten, modernsten Mittel, um einzubrechen, um Geld und Glück zu machen. Sie hatten nur die Streichhölzer vergessen. Sie hatten kein Feuer dabei. Ob es in unserer Kirche auch so ist, wir haben alles, nur kein Feuer des Heiligen Geistes, um einzubrechen in die Welt, um sie zu revolutionieren. Müssen das vielleicht die anderen Brandstifter übernehmen, die uns die Hölle einheizen? Schauen Sie, lieben Freunde, der Andreas hat was begriffen, was Christsein heißt. Ich lese Ihnen das Zeugnis eines Atheisten vor, wodurch ein gewisser Missionarstadt zur letzten völligen Nachfolge gebracht wurde. Dieser berühmte China- und Afrika-Missionar, er verdankt dem Worte eines Atheisten sein vollkommenes Hingegebensein an den Christus, das darin bestand, dass er es weitersagte, dass er es nicht verschwieg, dass er dafür seine Existenz und seine Ruhe und alles aufgab, sein Geld abgab, das er gespart hatte für ein Haus und für eine Ehe und mit seiner Frau loszog, um zu predigen in China und dann später in Afrika. Dieser Missionar, er hat gehört das Wort eines Atheisten und das lautet so, wenn ich fest daran glaubte, und das behaupten ja viele auch heute Abend hier, wenn sie gefragt würden, würden sie das prompt sagen, wenn ich fest daran glaubte, wie es Millionen zu tun vorgeben, dass das Wissen um und das praktische Ausleben der Religion, und das heißt hier des Christus, in diesem Leben das Schicksal im anderen Leben beeinflusst, dann würde mir die Religion alles bedeuten. Ich würde irdische Vergnügungen als Unrat abtun, irdische Sorgen als Torheiten und irdische Gedanken und Gefühle als Eitelkeiten. Die Religion würde mein erster Gedanke beim Erwachen machen und mein letztes Bild vor Augen sein, ehe mich der Schlaf ins Unbewusste sinken ließe. Ich würde ausschließlich zu ihrem Zweck leben. Ich würde allein für die Ewigkeit Gedanken fassen. Ich würde eine für den Himmel gewonnene Seele eines ganzen Lebens voller Leiden für wert erachten. Irdische Folgen würden niemals mein Tun aufhalten, noch meine Lippen verschließen. Die Welt mit ihren Freuden und Leiden würde keinen Augenblick meine Gedanken mit Beschlag belegen. Ich würde danach streben, nur auf die Ewigkeit und auf die unsterblichen Seelen um mich herum zu schauen, die so kurz davor stehen, entweder für ewig, für alle Zeit glücklich gerettet oder aber ewiglich elend und verloren zu sein. Ich würde in die Welt hinausgehen und predigen, zur Zeit und zur Unzeit. Und mein Text würde lauten, was nützte es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele und verlöre doch das eine Ziel aus dem Auge, Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Schauen Sie, auf dieses Zeugnis eines Atheisten hin hat ein Mann, ein Christ, einer, der von Jesus wusste, von seiner Vergebung und Seelsorge im Stillen, hat er angefangen, ganz laut, in aller Öffentlichkeit und einen ganzen Kontinent, nicht wahr, mit dieser Botschaft zu versorgen. Der findet am ehesten seinen Bruder und spricht zu ihm, also sprechen wir, kommt, sagt es allen weiter, nicht wahr? Wir haben den Messias gefunden, wir haben ihn und er hat uns, wir sind sein und das ist entscheidend, nicht wahr? Und er ist unser Gott. Er ist unser Herr, er ist unser Weg und er ist unsere Wahrheit und das aus Erfahrung und jeden Tag mehr. Und führen sie zu Jesus. Und da Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt ein Fels, ein Grund, auf dem man stehen kann und bauen kann, einer, auf den man sich verlassen kann, ein Felsen, selber gegründet auf diesen Jesus Christus. Schauen Sie, und dann geht das weiter. Einer ruft den anderen, komm mit. Nicht wahr? Jesus selber ruft weiter. Philippus ruft, folge mir nach, nicht wahr? Und Philippus wird gerufen, folge mir nach. Nathanael wird gerufen, komm mit, nicht wahr? Und so geht das bis in diese Tage hier in Bünde und Enichloh. Wir haben gerufen, komm mit. Weiter haben wir gar nichts sagen wollen, als komm mit. Und du solltest nun hier rausgehen heute Abend und aus diesen Tagen der Jugend ruft Jugend als einer, der andere einlädt, ihr Leben ganz hinzugeben dem Jesus Christus, ihre Gaben zu Aufgaben werden zu lassen in der Gemeinde und in der Welt, in deiner Familie bestimmt zuerst, unter deinen Geschwistern, nicht wahr, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern, dann in deiner Firma. Oh, Pater Lepp, ich darf nicht recht behalten, dass unsere Firmen chemisch rein sind von Jesus Christus. Er darf nicht recht behalten, er hat aber recht. Schauen Sie, ein eifriger religiöser Mann ist in erster Linie ein Mann einer Sache. Es genügt nicht zu sagen, dass er ernst, voll Herzenswärme, mutig voranschreitend, mit ganzem Herzen dabei und mit glühendem Geistes ist. Er sieht nur eines, ein eifriger Religiöser, das heißt hier gläubiger an Christus, gläubiger Mann. Er sieht nur eines, kümmert sich nur um eines, lebt nur für eines, wird ganz von einem gefangen genommen und dieses eine ist Gott zu gefallen. Ob er lebt oder ob er stirbt, ob er gesund ist oder krank oder ob er reich ist oder arm, ob er den Leuten zusagt oder ob er Anstoß erregt, ob er für klug gehalten wird oder für närrisch, ob es Tadel oder Lob gibt, nicht wahr, ob er geehrt wird oder verachtet, alles dieses kümmert den eifrigen Menschen überhaupt nicht. Er brennt für eine Sache, und zwar dafür, Gott zu gefallen und Gott zu verherrlichen. Wenn er von diesem Feuer verzehrt wird, sorgt er sich deshalb nicht. Er ist zufrieden. Er fühlt, dass er wie eine Lampe zum Brennen geschaffen ist, und wenn er dabei verzehrt wird, so hat er nur das getan, wozu Gott ihn berufen hatte. Ein solcher Mensch wird auch immer einen Wirkungskreis für seinen Eifer finden, in Bünd und Enichloh und vielleicht in Bethel und vielleicht in der Mission und Diakonie, vielleicht in der Katechetik, vielleicht als Lehrer in irgendeiner Schule, vielleicht irgendwo im Ausland, nicht wahr, auf irgendeinem Missionsfeld. Er wird immer eine Aufgabe, einen Wirkungskreis finden. Wenn er nicht selbst predigen und arbeiten und geben kann, wird er weinen und seufzen und beten. Ja, wenn er nur ein ganz armer Mann ist, auf ein langes Krankenlager geworfen, so wird er es der Sünde um sich herum schwer machen durch sein anhaltendes Beten gegen sie. Kann er nicht unten im Tal mit Josua kämpfen, wird er die Arbeit von Mose, Aaron und Hur oben auf dem Berge tun, nämlich die Arme heben und beten, nicht wahr, und den Beter die Arme stützen. Ist er zu eigener Arbeit nicht imstande, wird er dem Herrn keine Ruhe lassen, bis Hilfe von anderer Seite gewonnen ist und die Arbeit vollendet wird. Das meine ich, wenn ich vom Eifer in der Religion spreche, wenn ich von einem Christen rede. Wenn ich von einem rede, der bei Jesus Christus in der Herberge nicht nur war, sondern der erleben durfte, dass Jesus Christus bei ihm selber zur Herberge gekommen, zur Wohnung zu machen gekommen ist. Gott segne Sie, lieben Freunde, Gott segne uns.
Haben Sie Dank für Ihr Kommen und Hören? Haben Sie Dank für all die Treue des Betens und Gebens? Haben Sie Dank für die geheime und offizielle Mitarbeit? Haben Sie Dank für alle offenen Türen hier, hinein in Fabriken, nicht wahr? Und so weiter. Haben Sie Dank für die Schulstunden, die wir halten dürfen? Sagen Sie das weiter. Haben Sie Dank für diese Ermöglichung dieses Dienstes? Haben Sie Dank. Aber alle zusammen lassen Sie uns Gott danken in Wort und Tat, dass wir seine Leute sein dürfen, die nur eine Einladung weiterzugeben haben, ohne Ansehen der Person. Ohne auf Erfolg aus zu sein, nur Gott zu gehorchen, nur ihm nachzufolgen, das ist unser Ziel. Und wenn dabei etliche zum Glauben kommen, dann werden wir Gott loben und danken. Nicht wahr? Lassen Sie uns solche Christen sein wie Andreas, die ihren Bruder und Nächsten gewinnen, zu Jesus führen, die die Einladung kommen mit multiplizieren, die die Predigt multiplizieren. Ein Eilbrief an diese Welt, ein Liebesbrief Gottes zu lesen für jedermann. Lassen Sie uns so hier heute Abend rausgehen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Werben und Rufen. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr Jesus, für alle die Christen, die du gerufen und berufen hast zum Dienst und auch zum Predigtdienst. Wir danken dir für die Predigt heute an diesem Sonntag in unseren Kirchen und Gemeinden im Lande und darüber hinaus. Wir danken dir, dass wir noch immer dein Wort sagen dürfen, dass noch immer Brotzeit ist, dass noch immer Gnadenzeit ist, dass noch immer Gelegenheit ist, sich einladen zu lassen und der Einladung zu folgen und andere mitzunehmen, mitzubringen. O Herr, mach uns zu solchen, die Jesus bringen in die Welt und andere zu diesem Jesus bringen und ihn mit ihm verbinden, die freigeben ihre besten Leute, um sie nun hinzugeben an diesen Jesus, sich selbst und alle anderen und alle Mittel und alles, was wir sonst sind und haben. Wir danken dir für diese Tage, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für alle Musik und für alle Hilfe, die wir erfahren haben durch junge Leute. Wir danken dir auch für das Feeds-Team. Wir danken dir. Segne uns und behüte uns. Und lass du dein Antlitz leuchten über uns und sei du uns sehr gnädig. Erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke du uns und bewahre du uns deinen Frieden. In Christo Jesu. Amen.